Rekorde. Es geht ihr Fenster auf, okay, das ist richtig.
Oh, ich höre die Katze.
Hast du gehört, ne? Scheiße, ey.
Herzlich willkommen bei Bandleben, dem Podcast über das Musikmachen von und mit Jan und Johnny und dem Gast. Und das ist dieses Mal der Tom Albrecht.
Hallo.
Einen wunderschönen guten Tag. Wir rufen dich per Fernschalte an heute.
Ja.
In Hilden bist du, ne?
Genau.
Also das Hauptstadtstudio in Hamburg ruft Hilden und du warst so freundlich, dir ein bisschen Zeit zu nehmen, um uns Rede und Antwort zu stehen.
Ja, ich freue mich, dass ihr gefragt habt, weil ich bin ja gar keine Band, aber also so ein bisschen mal
fast. Du bist fast.
Ja.
Oder du warst zumindest bis vor kurzem sowas wie eine Band, so ein bisschen. Ich habe mir gedacht, wir fangen ja immer so ein bisschen damit an, dass wir versuchen zu erklären, wer unser Gast ist. Das gelingt uns in der Regel mehr oder weniger auch einigermaßen. Und dieses Mal haben wir sozusagen das Glück und die Unterhaltung, dass es einen relativ ausführlichen Wikipedia-Artikel zu dir gibt, der nicht, wie Wikipedia sagt, nicht hinreichend mit Belegen ausgestattet ist. Das heißt, man kann jetzt dieses Spiel spielen, stimmt das, was bei Wikipedia steht?
Ja.
Und wir gehen mal so ein bisschen durch, wer du so bist. Tom Albrecht, okay. Und da fangen wir direkt mit
schon
den
falsch,
harten,
das stimmt schon nicht.
Ja, ja. 9. Juni 1980 geboren.
Richtig, ja.
Das ist schon mal richtig. Und eigentlich hast du Thomas Alexander Albrecht. Das ist
korrekt, genau.
Wikipedia recht, beziehungsweise wahrscheinlich hast du das da reingeschrieben. Und du bist ein deutscher Sänger, Songwriter und Musiker.
Manche sagen so, manche sagen so, ja.
Und gehe jetzt mal mehr so auf die, um die Details geht es dann ja später noch, aber du hast tatsächlich mit deiner Debütsingle Wir sind eins 2003 die deutschen Charts erreicht.
Ja, so war es, genau.
Und dein erstes Soloalbum ist 2003 erschienen mit dem Titel Sing, oder Sing, Sing, ne?
Sing.
Ist ja deutsch. Also du machst im Prinzip deutsche Popmusik.
Genau, ja.
Und du hast die Goldene Stimmgabel bekommen, 2004, Nachwuchsförderpreis der Deutschen Stimmgabel.
Hast du da auch richtig so einen Award bekommen? Steht der bei dir rum?
Der steht jetzt zu Hause, also in meinem Elternhaus vielmehr, also nicht in der Wohnung, wo ich jetzt wohne. Ich hatte immer mal überlegt, den mitzunehmen, aber dann ist es auch komisch, wo stellt man den dann hin und dann kann man ja cool sein, den aufs Klo stellen, das ist auch Quatsch, deswegen steht der immer noch in meinem alten Kinderzimmer.
Haben wir auch schon zu viele gemacht, ne, mit den Awards.
Ja, irgendwie schon, genau.
Witzig wäre, wenn du vielleicht einfach ein Bild davon machst und das ins Klo hängst.
Das ist gar nicht
das
schlecht.
Könnte ganz gut sein, ja.
Ja.
Und dann hast du noch ein zweites Soloalbum gemacht, Radio Tom, und warst dann Vorband bei Christina Stürmer.
Genau.
Hier steht, glaube ich, auch, dass du ein drittes Soloalbum gemacht hast.
Ja, aber das ist dann...
Dein drittes Studio-Soloalbum.
Genau, das war
oder
dann
ist
aber,
das dann schon die Band sozusagen?
Das ist dann schon die Band Solo, also geschrieben S-O-O-L-O. Da sind alle immer ein bisschen verwirrt, wenn ich dann von meiner früheren Karriere, also diese ersten zwei
Alben... Von deinem Solo-Projekt und dann von deinem Solo-Projekt.
Ja, genau. Also das habe ich auch noch nie sauber hinbekommen zu erklären, ohne selber ins Stottern zu geraten, ins Gestammeln zu geraten, wie auch jetzt.
Ja, und was aber noch viel interessanter ist... Oder was heißt, naja, nicht viel interessanter, aber was natürlich spannend ist, du bist eben, wie ja auch eben schon gesagt, nicht nur Musiker, Sänger, sondern auch Songwriter und hast dementsprechend auch viel für andere geschrieben. Und da sind auch ein paar Credits hier bei Wikipedia drin. Das ist einmal ziemlich viel Christina Stürmer und dann aber auch Jörn Schlönvoig, der in meiner Jugend, naja, was heißt in meiner Jugend, vor 10 Jahren
riesige
oder so,
Rolle gespielt, wahrscheinlich,
so ein Running Gag war irgendwie, dass der jetzt auch Musik macht. Ja, der sah irgendwie schon so clownesk aus irgendwie.
Ja, teilweise
war
es
so ein GZSZ-Schauspieler.
Schon sehr viel Haargel in der Frise, das stimmt. Ja.
Und, also wenn ihr mich jetzt sehen könnt, ich habe ein riesengroßes Grinsen im Gesicht. Ich find's so geil. Dieser
Warum?
Typ ist echt der Hammer.
Jörn Schlönvoig.
Kennst du ihn, oder?
Ja, von GZSZ, ne?
Ach so, okay, ich dachte, ja, persönlich alt, kann ja mal ne? auch sein.
Nein, kenne ich nicht. Aber ja. Dass du für den Song geschrieben hast, finde ich schon ziemlich absurd und ziemlich witzig.
Ja,
genau.
Also,
und dann,
er ist ja wirklich irgendwann richtig in die richtige Schlager-Ecke gegangen. Da war ich dann nicht mehr, wie soll man sagen, schuld, sondern
für Schlager bist du nicht mehr zuständig.
Nein,
dann.
Also gut, die Grenzen verschwimmen ja heutzutage zwischen Deutschpop und Schlager, aber das ist wirklich sehr schlagerant. Aber ich glaube, er macht das gerne und dann ist es ja auch okay. Aber ich hatte damals noch mit zwei anderen Jungs halt diesen Song Das Gegenteil von Liebe geschrieben, der dann auch in dieser Serie eingebaut war und so. Und das ist auch ein Song, auf den ich eigentlich stolz bin, muss ich sagen. Also auch wenn das natürlich alles so ein bisschen Teenie-Programm ist, aber trotzdem ein ganz schönes Lied eigentlich, ja.
Hattet ihr denn guten Kontakt, ihr beiden? Oder ihr drei und ihm?
Ich habe nur einmal mit ihm telefoniert und da fand ich ihn wirklich sehr nett. Ich habe das nicht produziert, das ganze Album, sondern eben nur diesen Song beigesteuert. Ja, aber ich habe ihn dann später im Dschungelcamp gesehen und war ganz überrascht, wie nett ich ihn da fand auch. Also,
da war er ja auch noch irgendwann.
Ja, ja. Genau, ich glaube, der ist eigentlich ein ganz netter Dude, muss man sagen.
Dann hast du noch für Peter Heppner geschrieben, unter anderem, für Thomas Godoy. Also ich sag mal, schon alles Namen, die man in der Deutsch-Pop-Welt schon mal mitbekommen hat.
Ja, irgendwie. Genau. Also dieser Wikipedia-Artikel, ich habe den wirklich in der Tat selber geschrieben.
Ja.
Deswegen ist das auch alles nicht belegt, obwohl man kann das ja, man könnte das ja GEMA-mäßig recherchieren, welche Songs da auf mich angemeldet sind und so. Also es ist jetzt nicht alles komplett erstunken und erlogen. Aber ich habe den damals, ich weiß gar nicht, wann ich das geschrieben habe, 2007, 2008 oder so.
Ja, der hört seitdem auch irgendwie so um 2008 ja auf.
Ja, genau. Und deswegen, seitdem ist ja zum Glück noch einiges auch passiert in meiner Songwriter-Karriere, aber
das wäre jetzt auch so ein bisschen meine Frage gewesen, das ist natürlich auch dieses Typische, das ist ja offensichtlich so ein Wikipedia-Artikel, wo irgendwann nichts mehr passiert ist. Mhm. Du hast aber auch noch, das steht auch noch drin, einen Song geschrieben, der zum Titelsong von Big Brother Staffel 7 wurde.
Genau, ich sehe was du nicht siehst. Genau, das hat
warst du wenigstens da im Container und hast dir das angeguckt?
Nee, ich war vor dem Container, obwohl das war noch ein anderer Big Brother Song, der hieß The Game. Mac and Recorder hieß die Band und der Song hieß The Game und das war auch schon mal so eine Art Soundtrack zu Big Brother und da war ich mal da beim Finale. So, aber nicht im Container, sondern nur draußen, als dann die ganzen Fans und Groupies
so
da standen.
Gast.
Nee, also wir hatten bestimmt irgendwie so Bändchen oder sowas, aber ich war da jetzt nicht wirklich wichtig. Ja, aber das Lustige ist, Santa Sophia, die diesen Ich sehe was du nicht siehst Song gesungen hat, hat dann später auch bei GZSZ mitgespielt. Auch sehr lange. Ich weiß jetzt nicht, wie ihre Rolle hieß, weil ich das nicht so verfolgt habe. Und ist jetzt mittlerweile Sängerin von Una, falls ihr das kennt.
Ja.
Das ist Santa. Genau.
Geil, die ist eine Elfe geworden, ne?
Die war damals aber auch schon eine Elfe. Also die ist da reingekommen mit, ich weiß nicht, wie alt die da war, 13, 14 und hat hat abgeliefert wie nichts Gutes. Das ist eine exzellente Sängerin, muss man sagen.
Also ich glaube, es ist so eindeutig, du bist eben, also mit deiner eigenen Musik, hast du einiges gemacht, aber eben auch für andere und das ist natürlich ganz spannend, bietet vielleicht auch so ein bisschen so einen Einblick. Jan ist bestimmt jetzt auch ganz gespannt, wie man so dazu kommt, weil er will ja auch mal Big Brother und GZSZ-Stars kennenlernen.
Eigentlich nur GZSZ-Stars.
Kennenlernen.
Willst
so
du daten oder willst du auch da mitspielen?
Er ist ja auch so ein Blümchen-Fan und so, er ist ja für, für diese ganzen 90s-Trash-Stars total empfänglich, so deswegen... Ja.
Blümchen also ist sehr, sehr groß, aber also falls du nicht so, falls du groß bist wie ich, ist das so wegen Paarung und so vielleicht ein Problem. Weiß ich jetzt nicht.
Nee, ich will mich ja nicht tendenziell nicht mit den paaren, sondern die einfach nur anhimmeln.
Ach so.
Er ist nur, so ein Fan, so ein harmloser Fanboy. Ja.
Cool.
Ja.
Aber auch so ein bisschen also spooky irgendwie wahrscheinlich dann, ne?
Nö, muss nicht spooky sein. Nein.
Ach so.
Aber dass du halt diese GZSZ-Connection hast, also Tanja Seefeld, glaube ich, hieß die da in der Serie, die Una.
Das kann sein, das weiß ich nicht.
Okay, ich merke, ich gucke.
Ich habe keine
Ahnung.
Also
bei uns im Bandbus ist das Thema.
Ich habe natürlich nur unter uns geguckt.
Natürlich. Nee, aber also da, ja klar, ich weiß noch, eine der ersten Touren, die ich mit Payo mit war, da war das durchaus Thema. Da haben wir so eine kleine GZSZ-Connection gehabt und dann haben wir uns da regelrecht die Theorien um die Ohren geklatscht, was da passieren kann.
Okay. Ja, so
du bist der nächste Schritt in meinem GZSZ.
Verstehe. Ja, ich werde dir Tür und Tor öffnen. Also.
Wir können ja mal einen Song zusammenschreiben für die.
Gerne.
Also um jetzt sozusagen mal rauszufinden, wie wir das auch schaffen können, für Big Brother Staffel 37 oder so dann den Song zu schreiben, fangen wir mal ganz vorne an. Wie hat das bei dir denn überhaupt mit der Musik angefangen? Wie bist du denn auf die Idee gekommen, das zu machen?
Die Idee war eigentlich von meiner Schwester, die sich abgeguckt hatte, eine Orgel haben zu wollen, wie ihre, oder eine gute Freundin von ihr. Und dann hat sie eine kleine Variante bekommen, nämlich so ein kleines Casio-Keyboard zu Weihnachten. Und das habe ich mir dann so mit 6 oder 7 unter den Nagel gerissen. Und dann nahmen die Dinge irgendwie ihren Lauf. Dann hat man mich da schwer von wegbekommen, nur noch. Und da wäre eigentlich der Weg geebnet, auch zur Schlagerkarriere. Aber dann habe ich auf einer Sprachreise nach England jemanden kennengelernt. Also ich habe damals noch in Grüten gewohnt, ein kleines Dorf. Und jetzt wohne ich ja in Hilden. Und dieser Junge, den ich da kennenlernte auf der Sprachreise, der kam aus Hilden. Und da hängen nur die coolen Jungs ab und so. Und alle haben die Hosen tief und so, ne? Und diese Ketten an der Hose und so. Das heißt, es ging alles irgendwie sehr um Hip-Hop und so. Dann habe ich mir gedacht, okay, das finde ich gut, das werde ich jetzt auch machen. Und dann hatten wir eine Hip-Hop-Band zusammen. Da war ich so 13, also da ne, so ganz so hat man sehr, vorsichtige erste Schritte gemacht. So was mit war Maschine das so für und Atari und so.
War das, das war dann noch so 90er Jahre oder 80er Jahre?
Ja, ja,
oder?
Ich bin ja Baujahr 80, das heißt, ja, ich bin ja jetzt 39 schon. Mhm. Und genau, das war also Anfang der 90er, da kam mir auch die Fanta 4 auf und das hat uns auch total also war noch inspiriert.
So gut, das war noch so gute Laune Deutschrap damals.
Ja, ja, schon, genau. Obwohl die
noch
Fanta,
kein Gangster-Rap, so nee, sehr wurden noch die, keine Mütter gefickt.
Nee, also Rödelheim kam mir dann irgendwann auch raus und so, aber da waren wir strikt gegen, weil die hatten ja die Fantis gedisst und das ging ja gar nicht.
Ja, okay.
Ja, genau. So, und ja, diese Hip-Hop-Band hatte ich dann 7 Jahre. Aber es ging eigentlich so um dieses, ja, sich treffen im sozusagen Studio, also mein Kinderzimmer mit so ein bisschen Kram drin und irgendwie das Wochenende sinnvoll oder auch nicht so sinnvoll zu verbringen, aber immer mit viel Spaß und so. Mhm. Ja. Und dann, ja, irgendwann schickt man ja dann mal Demos weg und so und dann kam halt eine Antwort von einem Studio aus Dormagen und die fanden das ganz toll und so und dann ging das so plötzlich in die Richtung, ja, was wäre denn irgendwie mit Plattenvertrag? Und dann haben wir gesagt, ja, Plattenvertrag finden wir gut, weil dann sind wir bald reich und berühmt und so. Und dann, ja, aber wie es dann so ist, ne, ja. Dann sind alle erst total begeistert und dann, ja klar, Vertrag kommt jetzt dann in 3 Tagen irgendwie per Post oder so. Aber dann kommt irgendwie doch nur dieser Anruf, ja, wir haben das ja noch mal diskutiert, aber wir wissen nicht genau und so. Und ja, dann haben wir halt irgendwie keinen Deal bekommen und dann ist diese ganze Band auch auseinandergebrochen. Nicht daran, dass wir keinen Deal bekommen haben, sondern einfach, weil verschiedene Leute sich zu viele Pflanzen in zu kurzer Zeit geraucht haben. Ich gehörte nicht dazu, aber das war dann irgendwie, war schwierig, diesen Haufen zusammenzuhalten. Genau.
Ja gut, und in dem Alter ist es dann ja auch noch nicht so stabil, ne? Da weiß man noch nicht so richtig, was man machen will und so.
Ja, das stimmt. Beziehungsweise bei mir war es dann eben so, dass ich, also dieses Studio aus Dormagen, das war der Chris Hammerl, der, also einer der 3 Geschäftsführer, und der ist heute noch mein Verleger. So, das heißt, das war schon eine Verbindung.
War schon dann ein sehr früher Start trotzdem sozusagen.
Ja, ja, genau.
Die Industrie.
Ja, der hatte auch probiert, uns als Hip-Hop-Band irgendwie da weiter zu bringen und nachdem das aber nicht geklappt hatte, hat er gesagt, war ein bisschen fertig mit der Schule, weil dann könntest du ja vielleicht anfangen hier im Studio als irgendwie Engineer oder Songwriter oder so Mädchen für alles mäßig.
Das haben wir ja vorhin völlig vergessen. Du produzierst auch selbst, das heißt,
genau,
du bist auch
ja.
Tonmagier, sage ich immer.
Ja, also du nicht gelernt, ja, so Learning by Doing und so.
Okay, ja. Aber so als Seitenanekdote, ich kenne den Tom ursprünglich durch meinen anderen Podcast Audiodump. Und da warst du ja als Gast eine Folge mal von Malik reingezwungen worden und dann warst du, glaube ich, nochmal dabei und wir haben uns dann ja bei der Subscribe, bei der Podcaster-Konferenz auch vor Ort getroffen und haben da eine Live-Sendung gemacht mit, ich glaube, 7 Leuten, ne? 7 oder 8, mit viel zu vielen Gästen jedenfalls und mit einem geliehenen Mischpult und einer wilden Mischung aus Headsets. Sowohl bei der Einrichtung dieses Podcasts als auch bei dem Edit hat Tom seine tonmagischen Fähigkeiten unter Beweis gestellt. Also das war wirklich mit sehr heißer Nadel gestrickt und dafür war das Ergebnis dann wirklich erstaunlich gut.
Ja, schön, das freut mich, danke. Das war auch ein bisschen stressig dann in der
Garderobe. Auf jeden Fall beeindruckt, ja. Wir haben das das Monitoring dann gemacht und da bin ich ja zuerst dran gescheitert, auch nur dran zu verstehen, wie das da überhaupt mit funktioniert. Also Respekt. Du bist also nicht nur Musiker und Schreiber, sondern du weißt auch noch, wie man es dann aufnehmen könnte.
Ja, ich war, sobald ich so das erste große Studio gesehen hatte und in Dormagen, das war auch gar nicht so klein, also da war schon so ein, weiß ich gar nicht, wie Kanäle das hatte, so ein 48-Kanal D&R, ist eine holländische Firma, jetzt nicht das Beste vom Besten, aber es war groß und da waren ein paar gute Mikros und Preamps und so und das war auch das, was mich ganz lange angetrieben hat, Songs zu schreiben, nämlich eigentlich nur, weil ich diese tolle Technik benutzen wollte und das irgendwie so, weil mich das so angefixt hat.
Mhm. Ja, genau, und dann wurdest du sozusagen angefragt, ob du da nicht arbeiten willst nach der Schule?
Genau. Und das habe ich dann auch gemacht. Und in der Zeit, ja, dann war das mit der Hip-Hop-Band halt um, aber ich hatte ja dieses Studio als Trostpflaster sozusagen und da habe ich dann tagsüber...
Hat es trotzdem auch mit Musik zu tun,
ja,
dann dementsprechend?
Das waren auch jetzt keine, das waren auch schöne Jobs, die ich da machen konnte. Da hat man mal irgendwie eine Band aufgenommen oder solche Sachen oder Sprecher oder hab damals, kennt ihr noch die Gerd-Show eigentlich?
Ja,
ja,
kenn ich.
Genau, Elmar Brandt habe ich zu der Zeit kennengelernt. Das waren auch so ganz wichtige Begegnungen.
Ach, ist das dieser Gerhard Schröder?
Ja, genau, ja, genau. Aber der konnte ja ganz viele Stimmen und hab dann.
Genau, der hat den komplett Leine, glaube ich, sogar gemacht. Ne? War das nicht so, dass der so alle Stimmen?
Der hat alle Stimmen gemacht, genau.
Genau, ja.
Irgendwann gab es mal so eine Phase, da kam dann Angie dazu und die konnte er halt nicht. Und da hatten wir dann noch eine Sprecherin, die das sehr gut konnte. Aber ansonsten hat er alle gemacht. Ja, und das war wirklich beeindruckend, was der so konnte. Den habe ich da auch kennengelernt in Dormark im Studio. Und eben, wenn nichts mehr los war da abends, konnte ich das Studio halt für meine Songs nutzen. So. Also zum selber schreiben.
Cool, und dann hast du quasi angefangen mit deinem Solo-Projekt. Mit einem
sozusagen,
O.
Ja, das niemals enden sollte.
Und bist dann aber so auf natürliche Weise dazu gekommen, dass du gesagt hast, jetzt wird das kein Hip-Hop oder Rap oder so, sondern Singer-Songwriter-Pop.
Genau, also ich habe erstmal dann englischsprachig geschrieben, weil das zu der Zeit auch sehr angesagt war im Radio, da war so Ronan Keating und so Sachen, Mel C und dachte dann, ja, cool, das will ich auch machen und dann habe ich da einfach so nachts Songs geschrieben in dem Studio und bin dann auch immer so morgens um 3, 4 erst nach Hause gefahren und das war auch eine gute Strecke von Dormagen nach Hahn, das ist so, wie weit ist das denn, 30 Kilometer, 35, also war schon immer so ein bisschen und da hatte ich einen Song geschrieben, der heißt In Your Arms. Und hatte ich erst dann selber bei Plattenfirmen angeklopft. Die fanden das dann auch toll, aber meinten dann, ja, sing doch lieber Deutsch und bla bla bla. Aber das Schöne ist, dass genau diesen Song In Your Arms dann irgendwann, ich glaube 7 oder 8 Jahre später, halt eine Band namens Stand 4 gemacht haben. Und das war so mit einer der erfolgreichsten Nummern von denen. Mhm. Was für mich so ein sehr gutes Gefühl war, weil ja, ich bin mit dem Song hausieren gegangen. Die Plattenfirmen fanden das auch geil, meinten aber, ja, nee, mach lieber Deutsch, weil das ist jetzt gerade so das, was wir machen wollen.
Da kam dann so es gab ja so eine Zeit lang so eine neudeutsche Welle, wollte ich genau, schon sagen, so eine so eine neue Welle an deutscher Popmusik, ne? So.
Genau, also nicht die 80er so, neudeutsche Welle, sondern nee,
genau,
eben diese ab
so, wir
2000
sind und sowas,
ja,
ne?
Genau, und Juli und Silbermond.
Dann. Genau, da war es dann auf einmal wieder richtig hip, deutsch.
Genau, und das war auch so ein bisschen forciert bzw. geplant gewesen von den Plattenfirmen, dass sie das wieder machen wollen. Und da bin ich ja halt gerade so reingeraten, sogar etwas früher noch als Juli. Ja, und dann waren die halt gerade so, ja, englischsprachige Songs, wissen wir jetzt nicht, aus Deutschland braucht gerade keiner. Und dann habe ich das Ding halt erstmal in die Schublade gelegt, aber immer so ein bisschen natürlich auch zähneknirschend, weil ich dachte, ey, das ist schon irgendwie, also ohne es zu wissen, aber ich hatte so das Gefühl, das könnte doch irgendwie ein erfolgreicher Song werden. Und wenn es dann nach 7 oder 8 Jahren erfolgreich wird, dann ist das immer so ein bisschen, wie sagt man denn, gibt einem das einfach ein gutes Gefühl, so eine kleine, ich habe doch recht gehabt, ne?
Tom, wie sind dein Stanford zu dem Song gekommen? Hattest du den quasi in einer gewissen Plattenfirma zur Verfügung gestellt, dass du gesagt hast, pass auf, wenn ich den nicht rausbringe, dann kann man den jemand anderes geben oder hast du die irgendwie connected oder also wie passiert es denn, dass dein Song, mit dem du quasi jetzt keinen Plattendeal bekommen hast oder den du selber so nicht veröffentlichen konntest, wie gelangt der zu so einer Band wie Stand 4?
In dem Fall war es glaube ich so, dass mein Verleger, also der Chris Hammerl, ne, dieser Studiobesitzer, der hat dann irgendwann die Werke sozusagen gesammelt. Ich war dann eben auch bei ihm im Verlag, was bedeutet, er verdient auch dann an den Tantiemen mit sozusagen. Ne? Das ist meistens so ein 40-60 Modell und deswegen war ihm auch dran gelegen, dass dieser Song irgendwie zu Geld wird, weil er da auch dran geglaubt hat und dann hat er den sicher auch vielen Leuten geschickt und ich glaube, der Link, der es am Ende möglich gemacht hat, war Markus Hartmann, der zu der Zeit bei Celsius Management, Starwatch beschäftigt war, beziehungsweise Chef des Ladens war. Und der hat Stanford gemanagt und meinte dann, hier, hört doch mal, das ist doch geil. Ja.
Also quasi, du hast die ganze Zeit abends und beziehungsweise nach deinem Daily Job hast du dann produziert und ihr habt alle Songs, die du so rausgehauen hast in deinem kreativen Dasein, habt ihr gesammelt und dann wurde das dementsprechend angeboten.
Ja? Genau, ja, genau.
Das ist cool. Okay. So, wie ging es dann weiter?
Wie ging es dann weiter? Lass mich mal überlegen. Ach ja, genau. Dann hatte ich ja Kontakt zu den Plattenfirmen, die ja In Your Arms erstmal so ein bisschen abgetan hatten, aber die fanden mich wohl als Sänger ganz gut und meinten dann, ja, probier doch mal Deutsch. Und dann habe ich gesagt, ja, gut, ich habe auch früher Deutsch gerappt, dann, ne, vielleicht bin ich da ja nicht ganz falsch im deutschen Gewässern, textlich und so. Und dann haben die gesagt, schreib doch mal was und schreib doch vielleicht mal auch was mit Autoren, die schon ein bisschen mehr Erfahrung haben. Und dann haben die mich geschickt nach Frankfurt zu Ralf Hildenbeutel. Wie hieß die Firma denn jetzt? Schallbau. Gibt es mittlerweile nicht mehr. Haben damals so ganz viel für Cutterfeld gemacht und Leith Aldin und so. Matthias Hoffmann war noch da. Und genau. Und da haben wir dann zusammen den Song Wir sind eins geschrieben, beziehungsweise ich hatte, glaube ich, schon Textbausteine irgendwie mitgebracht, aber mit denen habe ich das irgendwie finalisiert und das war auch gut, dass sie mir dabei geholfen haben. Und genau, dieser Ansatz übrigens kam von Universal. Ne? Ich war da im engen Kontakt oder im engsten Kontakt mit Universal.
Also gleich ganz oben.
Ja, was heißt ganz oben? Also halt einer der Majors, ja, genau. Nee, klar, also ist schon eine Hausnummer, wenn dann plötzlich Universal sagt, hier, fahr doch mal dahin und mach mal und so. Ja, und dann, wir sind eins geschrieben und gesagt, ja, geil, bingo. Dann nochmal hingefahren, Sing geschrieben, geil, bingo. Und dann hatten wir die ersten zwei Singles für das Album.
Ist es dir schwer gefallen, quasi von deinem Konzept abzukommen, beziehungsweise dein Konzept, was du dir quasi jahrelang zurechtgelegt hast mit diesem Englischsprachigen, abzuschütteln und zu sagen, okay, ich mach das jetzt auf Deutsch? Oder hast du einfach gesagt, gut, wenn da schon Universal hintersteht und sagt, pass mal auf, mach das mal auf Deutsch, vertrau uns mal, da dieser Schritt einfach leichter zu gehen ist, zu sagen, gut, beuge ich mich dem Universal-Druck und mach's dann mal auf Deutsch? Also bist du damit gut klargekommen?
Das ist schon dieses Beugen ist gar nicht so schlecht, weil ich musste mich schon dafür so ein bisschen innerlich verbiegen. Es ist jetzt nicht so, was heißt verbiegen, im Nachhinein ist alles super gelaufen, aber ich, auch wenn ich kein richtig ausgegorenes Konzept irgendwie für meine englischsprachige Mucke hatte, habe ich natürlich dran gehangen und musste mich dann erstmal umstellen. Aber als Wir sind eins dann auf dem Tisch lag als Demo, dachte ich schon so, okay, das ist auch was ich mir vorstellen kann und was ich gerne machen will. Und mit Anfang 20, ich weiß nicht, vielleicht sind andere da ein bisschen noch selbstbewusster, aber mich hat das schon auch sehr beeindruckt, dass Universal Music das dann mochte und ich auch der erste Artist, wenn ich mich richtig erinnere, war, der in dieser neue deutsche Welle Ding passiert ist, also das erste Signing bei Universal. Ne? Und direkt nach mir kamen dann Juli und so. Zu Simon Triebel ist der Gitarrist und Songwriter, also einer der Songwriter von Juli. Zu dem habe ich auch noch ganz guten Kontakt und das ist so schön, weil wir haben uns kennengelernt, als ich gerade, ich glaube, Wir sind eins war rausgekommen und wir haben uns dann getroffen und er hat so erzählt, ja, ich habe auch eine Band und wir heißen Juli und ich so, ja, ist doch schön und er hat mich so ein bisschen angehimmelt halt, ne? Und naja, bei mir war es dann alles am Ende ja nur so ein Achtungserfolg, mehr oder weniger, und die sind ja komplett durch die Decke gegangen.
Die hatten die perfekte Welle.
Ja. Die hatten die perfekte Welle, anders kann man es nicht sagen. Und dann habe ich die mal auf einem Konzert besucht. Er wusste gar nicht, dass ich da war, kam dann aber irgendwie raus zum Merch oder so und hat mich einfach auch direkt wiedererkannt und gesagt, ey, wie geht's dir und bla 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 und so. Das ist sowas, was einem nicht so häufig passiert. Beziehungsweise es passiert einem leider auch mal öfter andersrum, dass Leute dann doch abheben und so. Und
einen nicht mehr kennen, wenn sie
ja,
dann erfolgreich
sind. Ganz,
ne?
Ganz so krass vielleicht nicht, aber dann rufen sie vielleicht doch nicht mehr zurück, wenn man mal schreibt, kannst du mir einen Gefallen tun oder irgendwie sowas. Und ja, er ist ein super Gegenbeispiel dafür, dass man auch einfach mal ganz normal bleiben kann, auch wenn man irgendwie erfolgreich wird, ja.
Aber darauf wollte ich hinaus, dass viele Leute ja so verkopft sind, ne? Dass sie sagen, nee, ich will jetzt hier englischsprachige Musik machen und ich glaube, es gibt viele Künstler, die sich dann schwer tun, da diesen Schritt zu gehen und zu sagen, okay, ich mache jetzt Deutschsprache oder vielleicht auch viele, die sagen, nee, pass mal auf, ich will das so machen, wie ich das will und scheiß mal auf Universal, ich mache jetzt mein englisches Ding, weil finde ich sowieso besser. Ne?
Ich hätte die Haltung gerne gehabt. Also ich glaube, dass viel Musik so austauschbar geworden ist und so sich so furchtbar ähnelt, eben weil zu viele Leute zu viele Kompromisse machen und das da nehme ich mich gar nicht aus.
Weil es dann so geplant ist sozusagen, also so von der Plattenfirma, die sagt, so in etwa soll das sein.
Genau, es werden schon so die üblichen Gewürze
reingetan.
Man guckt,
was ist erfolgreich und dann macht man es halt genauso irgendwie.
Irgendwie ja, genau. Also ich war auch großer, also es ist, wenn man sich jetzt diese erste Platte Sing so anhört, da ist auch viel, man hört da viel auch so Lace Aldean oder sowas raus, weil ich das auch geil fand zu der Zeit, ne? Die haben mich schon gefragt, was magst du denn so? Ich dachte, ja, Lace ist, wenn ich so singen könnte, irgendwie bräuchte ich nichts anderes mehr im Leben. Und dann haben die gesagt, ja, dann treff dich doch mal mit den Schallboy-Jungs, die produzieren. Und ich so, ja, okay. Also es ist jetzt nicht so, als hätten die mich dann irgendwas reingezwungen, was ich gar nicht hätte haben wollen, aber es ist immer so, und das werdet ihr wahrscheinlich auch kennen, dass dann, wenn zu viele Entscheider am Tisch sitzen, die zu viel mit Zahlen zu jonglieren haben, die Sachen halt, also dass die Ecken und Kanten mal ganz schnell weggefeilt werden, ja, weil es könnte ja sein, dass es irgendwem nicht gefällt. Und da ist schon, da beginnt das Problem, glaube ich.
Ja, es wird auf jeden Fall, also selbst in dem Bereich, wo noch nicht so viel Geld verdient wird, ist es also auch in meiner Erfahrung so, dass desto mehr Leute dran arbeiten, desto eher wird es dann doch so ein bisschen weichgezeichneter. Also so, wenn dann noch einer kommt, der hat wieder was und dann, klar, desto mehr Leute in einem Kompromiss sich irgendwo in der Mitte treffen müssen, desto weniger irgendwie eine harte Linie kann das Ganze ja haben sozusagen. Ja. Aber ich glaube auch, dass wenn man für andere schreiben will, also das oder andersrum, Leute, die sagen, ich mache meine Musik so irgendwie und keine Kompromisse und dann zur Not bringe ich es halt selber raus, ne, die können auch nicht für andere schreiben. Da gehört ja dann doch auch eine gewisse Kompromissbereitschaft immer dazu. Du kannst ja der beste Songwriter der Welt sein, wenn du dich wirklich auf gar keinen Kompromiss einlässt, ist sehr schwierig.
Ja, man muss, glaube ich,
mit anderen
Leuten
zusammenzuarbeiten.
Ja, genau. Man muss dann schon auch loslassen und nicht das so als wirklich sein persönliches Baby die ganze Zeit betrachten, sondern früher konnte ich das überhaupt nicht. Dann habe ich einen Text geschrieben und wenn das dann jetzt hieß, ja, dann nimm doch jetzt mal Zeile 2, 3 und 4 und die erste tauschen wir aus, den Rest schmeißen wir weg. Ich sagte, stopp, warte mal. Das habe ich ja gerade so geschrieben. Ich bin Künstler, hallo, bist du verrückt? Da ticke ich schon anders. Auf der anderen Seite ist es aber auch wieder gut, Eier zu haben und jetzt nicht irgendwie alles zu verdiskutieren zu lassen von irgendwem, der gerade, weiß ich nicht, 2 Jahre da als A&R in seinem Job arbeitet. Ich habe mich da immer ein bisschen viel beraten lassen, habe ich das Gefühl. Also ich habe das auch zugelassen, dass es ein bisschen weicher gekocht wurde, als ich es gerne gegessen hätte. Mhm. Aber ja, no regrets. Also hätte alles auch viel schlimmer laufen können, nämlich nie irgendwas zu veröhnen, diesen Job als Songwriter nicht machen zu können. Deswegen ist alles auf ganz hohem Niveau, das Gemeckern. Ne?
Dabei musst du auch wirklich differenzieren, ob man der Songwriter für jemand anders ist oder ob man seine eigene Musik und eigene Kunst macht. Weil wenn du als Songwriter da bewusst dran gehst, okay, ich schreibe jetzt für Person oder Band XY, dann geht man da ja auch ganz anders ran.
Ja, dann kann es ja gar nicht dein Baby sein.
Genau,
das
genau.
Macht ja dann überhaupt keinen Sinn mehr.
Ja, aber du musst schon, also ich habe das zumindest so gehandhabt, wenn du dabei nichts fühlst, so, dann wird das auch beim Hörer draußen nicht ankommen. Also wisst ihr, was ich meine? Ich bin schon so drauf, dass ich dann schon mein Herz auf den Tisch knall und dann auch merke, dass mich jetzt gerade irgendwas berührt, weil das auch Teil meiner persönlichen Geschichte mal war oder so. Mhm. Ne?
Also das baust, kommt da schon mit rein.
Auf jeden Fall. Das sind immer die besten Dinger gewesen, wenn es irgendwie immer wirklich so irgendwas zugesetzt hat im Leben oder ich sehr verliebt war oder ich jemandem sehr wehgetan habe oder so und das dann verarbeitet habe, war das immer ein Text, der auf jeden Fall irgendwie auf dem Punkt war. Mhm. Das schon. Aber natürlich musst du anders schreiben für jetzt einen Roger Cicero oder eine Christina Stürmer oder Wolfgang Petri oder was weiß ich. Ich mache das dann auch wirklich teilweise so, dass ich mir so, also ich habe mehrere Bildschirme halt am Rechner und auf einem Bildschirm ist dann zum Beispiel einfach das schönste Bild des Künstlers, was ich so finde oder das, was mir am nächsten geht. Und dann gucke ich da auch immer hin, beim Texten zum Beispiel und denke so, sagt die Person mir das gerade oder sagt sie mir das nicht, weißt du?
Okay, dass du immer optisch abgleichen kannst, ob
komplett,
das irgendwie
ja, genau,
passt.
Sozusagen. Komplett,
ja, das heißt aber auch, du weißt schon quasi vorher, ich muss jetzt einen Song schreiben für Christina Stürmer oder für, keine Ahnung, Roger Cicero oder...
Meistens.
Ist jetzt nicht mehr
ja,
da, aber du weißt, was ich meine. Also du kriegst quasi einen Auftrag, pass mal auf, lieber Tom, schreib jetzt mal einen Song für, ich sage jetzt mal wieder, Christina Stürmer und dann setzt du dich hin, auch genau mit dem Fokus, da kompatible Sachen zu finden, die da auch zu dieser Künstlerin passen.
Genau, das ist eigentlich am einfachsten. Also manchmal gibt es dann auch das Ding, dass man einfach einen Song schreibt und der passt dann zufällig zu irgendeinem Künstler, aber das kann dann auch eben dauern, wie bei Stanford diese 7 Jahre. Sicherer ist natürlich, darauf hinzuschreiben, auf jeden Fall, ja.
Und wann war für dich dieser Punkt, wo du dann gesagt hast, okay, Songwriter, alles schön und gut und macht auch Spaß und kommt vielleicht auch ein bisschen Kohle darüber, aber ich will selber veröffentlichen, ich will selber auf die Bühne, ich will selber live stattfinden und ich will als Künstler mich selber.
Genau, du hast ja nach dem ersten Album nicht aufgehört.
Das, genau, also dieses ganze nochmal
kam da ja auf jeden Fall noch was.
Ja, ja, genau. Also um das vielleicht auch nur so ein bisschen zu ordnen, es war eben so gewesen: Hip-Hop-Band weg, dann Englisch geschrieben, Songs Schublade, weil Deutsch angesagt. Dann habe ich Deutsch 2 Alben gemacht, nämlich 2003 und 2005. Mhm. Und danach ist aber erst dieses ganze Songwriting-Ding bei mir richtig passiert,
so, okay.
Eigentlich. Also es war jetzt nicht so alles zusammen oder so.
Du
genau.
Hast es sozusagen schon erstmal als Artist versucht und die
ja.
beiden Alben beide auch bei Universal dann rausgebracht?
Genau, genau. Und dann gab es ja vor, wann war das denn? War das jetzt, ich Zahlen und so, ich kann mir das also nicht merken, 2016, glaube ich, mit einer Sängerin aus Münster zusammen halt eine weitere Veröffentlichung eben unter dem Bandnamen Solo, S-O-O-L-O.
Genau, also das zweite Solo-Projekt, nur dieses Mal
so
mit 2 O's.
So ist es, genau. Mhm. Nur damit man das vielleicht ein bisschen besser versteht von außen. Ich glaube, das haben wir noch nicht so richtig erklärt
gehabt. Ja, und dazwischen hast du eben dann auch viel geschrieben. Also wie,
ausschließlich, ja, genau.
Wie zum Beispiel eben die anfangs erwähnten ganzen Christina Stürmer-Sachen und ähnliches.
Genau, meine Katze singt auch draußen gerade ein Lied, aber wir haben Hoffnung, dass das irgendwie weggegatet wird von der Software. Aber
ja, sonst kannst du ja auch mal einen Song für die schreiben.
Habe ich auch schon überlegt, ja. Genau. Sie muss ein bisschen an ihrer Stütze arbeiten irgendwie, aber sie hat auf jeden Fall, was man braucht. Sie hat alles, was man braucht.
Das Organ ist auf jeden Fall laut
ja,
genug, das höre ich
da,
schon mal.
Ja, da durch die Tür auch und so.
So, jetzt sind wir sozusagen...
Ich habe die Frage nicht beantwortet, kann das sein, Jan? Du hast irgendwas gefragt und ich habe nochmal was gesagt.
Ich warte noch drauf, wann für dich der Punkt war, wo du gesagt hast, ich will S-O-O-L-O mehr in den Vordergrund bringen.
Okay, genau. Das war eigentlich auch, ich habe das gar nicht gewollt. Es war eigentlich so, ich hatte Sarah kennengelernt, diese Sängerin aus Münster. Und ich wollte irgendwie nochmal einen Artist selber aufbauen. Ich hatte für viele Künstler, also Künstlerinnen und Künstler geschrieben, die eben schon länger auf dem Markt sind und so. Dachte mir, warum nicht mal komplett was von null aufbauen und das dann an eine Plattenfirma verticken. Das heißt, Sarah kennengelernt, Sarah, geile Stimme, super süß, perfekt, persönlich passt. Komm nochmal vorbei und so. Und dann haben wir zwei Songs aufgenommen und dann habe ich das an Universal geschickt und die fanden das auch toll. Und ich habe das Axel Wirz, das ist er war 11 Jahre lang bei Universal A&R und wir haben uns so ganz gut angefreundet mittlerweile. Ja, und der sagte dann, ist doch geil mit der Sarah, aber kannst du nicht mal bitte drüber nachdenken, ob du da nicht auch mitsingen willst? Weil er so, er kannte mich auch noch aus dieser Zeit eben meiner Alben, genau. Und ein Song, sing doch mal einen Song mit der zusammen und so. Ich so, oh, ich weiß nicht und so, aber gut, probiere ich mal aus. Und dann standen die Sterne irgendwie günstig und dann haben wir das gemacht und dann war das irgendwie ganz geil. Und dann hatte ich auch wieder Blut geleckt, muss ich sagen, weil ich hatte ja auch, hattest du ja eben schon gesagt, Johnny, ich war ja mit Christina Stürmer auf Tour zu meinem zweiten Tom Albrecht Album, also 2005, und war 2003 auf Tour, das erzähle ich jetzt auch, weil es, glaube ich, in diesem Bandleben Kontext passt, mit der Band Pur. Da durfte ich Support machen.
Wie ist das denn?
Ja, das...
Das muss doch total absurd sein, wenn du da vor 1000 Pur-Fans stehst und musst dir Anheizer machen.
Komplett. Also Pur-Fans sind nette Leute, deswegen war die Angst nicht groß, dass sie da uns ausbuhen würden. Ich sage jetzt uns, weil ich auch eine Liveband dabei hatte und man hat sich dann schon auch als Band gefühlt, auch wenn es halt nur Tom Albrecht hieß und ich der Frontmann war. Aber das war Wahnsinn, weil das waren dann in kürzester Zeit... ich glaube, so in 2 Monaten waren es irgendwie 40 Shows, auch in ganz Deutschland. Und bis auf Schalke habe ich alle großen Venues gespielt, also Köln Arena und Westfalenhalle. Und das war heftig. Also heftig toll und auch heftig verwirrend, weil da war ich dann Anfang 20 und
Gehst jede krass. Nacht ins Bett mit dem Ohrwurm, ne? Lena, du hast es oft nicht leicht.
Ja, die Songs kann ich auf jeden Fall alle auswendig singen.
Also ich kenne die schon alle einfach nur durch das Pur Party Medley, was immer bei uns auf Tour läuft. Da bin ich schon immer schwer geschädigt von.
Ja. Also ich war, es gab wirklich eine Phase, es war, ich glaube 1996, da war ich 15 oder 16 dann irgendwann, da fand ich Pur mal wirklich cool und habe mir auch ein Konzert angeguckt, da war nämlich diese Abenteuerland-Platte rausgekommen. Die ich aber nach wie vor wirklich gut finde. Weil die auf einem Niveau geschrieben und produziert ist, was man so selten findet. Und die hat mich auch einfach, hat die so in mein Leben damals gepasst. Eine erste große Liebe und bla bla, das war schon so. Trotzdem war ich jetzt nie irgendwie Hardcore-Fan und hab die Band danach auch aus den Augen verloren. Und jetzt wir drei, man merkt es ja auch schon, man belächelt das auch immer so ein bisschen, weil da irgendwie hat diese Band was, wovon man sich so ein bisschen dann für schämt, ja,
so,
wenn man
so
das hört.
Kitschfaktor ist
genau,
dann schon da.
Genau. Ich kann das natürlich überhaupt nicht mehr so objektiv betrachten, weil ich die Jungs natürlich auch kennengelernt habe und die alle völlig cool sind und deswegen werde ich jetzt den Teufel tun und da irgendwie drüber abziehen. Aber ich weiß natürlich, was ihr meint und das war auch immer so ein bisschen so ein Knackpunkt an der Sache, weil hallo, ich komme vom Rap. So. Also ich habe von irgendwie 13 bis 20 irgendwie gerappt und Hose tief und fickt euch alle. Und dann Schnitt plötzlich irgendwie mit Hartmut Engler on stage, weißt du? Das ist war auch Teil der Verwirrung in mir selbst und so.
Aber das muss man ja auch erstmal hinbekommen, quasi als Pur so lange Zeit überhaupt am Markt bestehen zu können.
Komplett, ja.
Das muss man ja auch wirklich sagen und neidlos anerkennen, dass die da echt das, was sie machen, ziemlich gut machen.
Auch die kitschigen Sachen, die haben ja nun mal ihre Zielgruppe und funktionieren super. Also das hat ja schon auch, ist einfach gut gemacht.
Okay, aber jetzt zu den Hard Facts. Was ist mit Sex, Drugs und Rock'n'Roll bei Pur hinter der Bühne?
Ich glaube, ich habe gesagt, 40 Shows, also jeden Abend gefickt. Es ist lange her.
Mehr brauchst du nicht sagen. Gut, nächstes Thema. Also, wie war es mit Christina Stürmer auf Tour zu sein?
Ja, also 40 Shows und jeden Tag ficken.
So ist das in der Popmusik, im Deutschpop.
Es wird nirgendwo so gefickt wie im Pop. Ach, das war schön, weil, also da war, jetzt mal ehrlich, mit Fans oder so war da nie was, weil ich fand die immer gruselig, weil die haben einen dann so angehimmelt für was, was man ja irgendwie gar nicht so richtig ist. Also ich fand das, ich habe mir gedacht, so wenn ich jetzt noch, also zwei Sätze rede ich mit denen, aber wenn ich jetzt noch einen dritten Satz rede, werden die merken, dass das alles Quatsch ist, was ich da abliefer.
Das ist ideal doch nicht ganz so.
Stimmt, ja, genau. Ich habe mir irgendwie so einen komischen Superheldenanzug angezogen, dann für die Zeit auf der Bühne, aber dann nach 40 Minuten fällt der einfach so ab, so, und dann sehen sie dann eine hässliche Fratze, so. Deswegen war da nie so richtig, also nie stimmt auch nicht, aber war das jetzt nicht so, ich habe das nicht so ausgekostet, wie man das vielleicht hätte tun können, sollen oder auch nicht. Genau, wie war die Frage? Christina Stürmer, glaube ich, ne?
Genau, also du warst mit der ja dann auf Tour und hast du danach angefangen, Songs für sie zu schreiben oder war schon davor die Connection da und dann bist du quasi deswegen mit auf Tour gekommen?
Nee, das war dann wirklich danach. Also diese Connection, auf Tour zu gehen, hatte Universal eingetütet. Da geht es ja auch dann immer ein bisschen um Geld und so. Ne? Ist ja auch völlig, völlig okay.
Klar.
Und genau, dann haben wir diese Tour noch gespielt. Und dann war aber klar, okay, Tom Albrecht scheint nicht, also scheint dieses Jahr kein Grammy zu gewinnen mit dem, was er da tut. Und das ist alles so mittelgeil.
Aber hey, eine goldene Stimmgabel.
Ja, die kam.
Hallo.
Ach stimmt, wann waren denn die eigentlich?
Gechartet bist du ja auch. Nach dem ersten Album war das laut Wikipedia.
Ja, das stimmt. Christina Stürmer, da aber kennengelernt. Und dann kam irgendwie so dieses Ding, ja, Tom war jetzt irgendwie nichts mit du als Sänger und so. Aber die Lieder waren ja gar nicht so scheiße. Und willst du nicht mal ein Ding probieren, für Christina Stürmer zu schreiben? Mhm. Und zu der Zeit hockte ich dann noch halbwegs frustriert, weil ich kein Popstar geworden war, in einem Keller von einem Kumpel von mir, von Herr Kaschke. Und Dio da Silva, einer der Rapper aus der Hip-Hop-Band, war auch dabei. Und wir haben uns gesagt, so, wir haben gerade alle nichts zu tun. Und entweder werden wir morgen Dachdecker oder wir versuchen jetzt nochmal irgendwie einen Hit zu schreiben für Christina. Mhm. Und dann haben wir geschrieben und hatten auf diesem Label Lauter Album, ich glaube, 4 Songs. Mhm. Ja, und wovon auch ein Single war, also das Album hieß dann, also Lebe Lauter haben wir auch geschrieben, die Platte hieß so, wir haben Scherben mehr geschrieben, dann war sie bei Wetten, das und so, es war alles so, okay, endlich krass, funktioniert hier mal was, so, ja.
Aber ich wollte mal ganz kurz einhaken, muss das nicht wahnsinnig deprimierend sein, beziehungsweise finde ich dein Engagement total krass, dass quasi du zweimal gesagt bekommst, pass mal auf Tom, also du selber Popstar, Rockstar, das finden wir jetzt nicht so gut, aber deine Songs sind geil. Also es ist ja einmal, du kriegst total das Brett in die Fresse geknallt von denen und dann heben die dich langsam wieder auf und sagen, naja, aber deine Songs sind ja gar nicht so schlecht. Na, also du wirst quasi einmal runtergedrückt und dann versuchen sie noch das Beste aus dir rauszupressen, indem sie dir deine Kreativität
benutzen. So kann man das empfinden, ich habe das aber gar nicht so empfunden. Bei mir war eher so dieses, wahrscheinlich war es ein Telefonat und gar kein Meeting. Ja, Tom, folgendes, wir haben uns die Zahlen angeguckt, also du hast jetzt hier bei Universal gerade 100.000 Euro Schulden. Ich glaube, wir machen das erstmal nicht weiter, weil es wird ja dann immer mehr und nicht weniger, das ist das Problem.
Ja, du musst jetzt abarbeiten.
Ich muss auch sagen, dafür, was man sonst so von den Major-Labels denkt oder immer so hält, muss man ja schon sagen, Tom meldet sich bei denen, wird erstmal quasi abgesagt, kriegt dann aber direkt die nächste Chance, indem er ein Album auf Deutsch macht. Also da kann man ja sagen, die haben ihm ganz schön viele Chancen gegeben und sind ihm ganz schön oft entgegengekommen, wenn man das dann bedenkt, dass er dann noch irgendwie Schulden verursacht hat.
Ja, und es gibt verschiedene
dann noch für die Artists schreiben zu dürfen. Ich meine, ich hätte sonst erwartet, du machst zwei Alben, verdienst nicht so richtig Geld für die. Und dann rufen die dich halt nie wieder an.
Und das ist das Ding. Davor habe ich eigentlich eher Angst gehabt, dass das jetzt echt gelaufen ist irgendwie für
mich. Hätte ich eher vermutet.
Ja,
wenn
genau.
Sowas
deswegen war eher so, ey, Universal hat angerufen. Wahrscheinlich hat Chris, mein Verleger, mir das auch gesagt und ich habe gar nicht selber gesprochen mit denen. Dann war so, wollte nicht was für Christina machen und dann so, ey, geil, die haben nochmal angerufen. Ist noch nicht alles im Arsch
also
oder so.
Also quasi, wow, hier ist die zweite Chance.
Ja, natürlich, klar, das musst du machen, sicher.
Wird ja wahrscheinlich jeder von uns machen, ne? Also,
je nachdem, klar, wie man so, klar. Das ist auch wieder die Frage, wie man dann so gestrickt ist. Also ich bin auch ein nachtragender Typ und ich habe auch schon Leuten aus der Industrie E-Mails geschrieben, auf die ich nicht stolz bin, so mit schlimmen Wörtern und so. Aber irgendwann ist dann auch Schluss mit nachtragend sein. Das hat alles seine Gründe, dass das nicht geklappt hat und also ich als Popstar sozusagen, da muss man jetzt nicht irgendwie jahrelang irgendwie was nachtragen und sagen, jetzt mache ich mit dem überhaupt nichts mehr. Mhm. Und warum nicht ein Lied schreiben?
Machst du denn selber noch Musik jetzt aktuell oder bist du nur noch, also nur noch ist jetzt ein bisschen untertrieben, oder bist du Songwriter jetzt?
Ich bin Songwriter, genau. Also dann war ja die Band Solo, S-O-O-L-O. Ja. Ich sage jetzt einfach nur die Band Solo. Ich glaube, ich habe es jetzt oft genug gesagt, wie man schreibt.
Ich glaube, wir haben es verstanden.
Ja, die Katze will auch nochmal rein. Genau, da haben wir dann ein Album gemacht, das haben wir bei Starwatch veröffentlicht. Die haben dann auch Warner mit ins Boot geholt zur Verstärkung. Und ja, das war auch so ein Achtungserfolg, aber ist auch nicht total explodiert. Waren dann auch nochmal mit Christina auf Tour. Ja, und genau, das dann hat aber die Plattenfirma die Option nicht gezogen, ne? Also für die zweite Platte. Das heißt, sie machen das zweite Album nicht. Und ja, dann habe ich mich wieder zurückgezogen in mein kleines Songwriting-Zimmer. Wo es mir gut gefällt. Okay. Auch.
Wollte ich gerade sagen, scheint ja ganz gut zu laufen, ne?
Das könnte alles schlimmer sein, auf jeden Fall, ja.
Und du lebst jetzt, du lebst quasi da vom Produzieren und vom Schreiben.
Genau, ja. Also ich mache auch Werbemusik und solche Sachen. Das ist schön, weil dieses sozusagen Rock'n'Roll-Studio aus Dormagen und Chris und so, das ist, hat sich so enorm weiterentwickelt, dass sie sind halt dann schon vor langer Zeit auch nach Düsseldorf expandiert. Tro heißt die Firma, T-R-O, und die, da ist eine richtige Agentur draus geworden, die halt mit allen Werbeagenturen der Welt praktisch zusammenarbeiten, und so, die Jobs kriege ich dann halt auch zugeschustert und habe auch dann teilweise internationale Kampagnen für McDonald's und so machen dürfen.
Das wollte ich gerade fragen. Was war denn dein größter Werbejingle, den du gemacht hast, oder Werbemusik?
Warte kurz, ich habe immer so eine komische Liste, weil ich es wirklich vergesse. Das ist jetzt gar nicht so, ich gucke mal gerade da rein, VÖs.
Was war denn jetzt mein größter Hit?
Also so der größte musikalische Hit war dann, glaube ich, schon auch irgendwie In Your Arms Stand Four, weil das irgendwie über ein Jahr lang in den Charts war. Also jetzt nicht immer auf der Eins die ganze Zeit, aber ich weiß gar nicht, wo es reingegangen ist. Nicht auf die Eins, aber relativ weit oben, und dann wirklich über ein Jahr sich gehalten hat. Und da ist es dann finanziell auch wirklich mal, kurz hat das viel Spaß gemacht.
Und toll, so GEMA.
Ja, GEMA ist das oft nicht leicht, ja. Also was ich gemacht habe, ja, also dieses McDonald's-Ding war, glaube ich, schon ganz gut. Was habe ich noch gemacht?
Halt auch eine der größten Firmen der Welt. Das, ja.
Genau, WC Frisch, Boxer Gripal lief ganz lange, da sind sie auch oft wie eine schlechte Kopie von sich selbst. Und dann hat er so einen kleinen Charakter neben sich sitzen, so einen animierten Rhombus und so. Und dann schmeißt er den am Ende in den Mülleimer. Ja. Aber das lief lange. Also das lief, glaube ich, auch 5 Jahre dann eben immer so zur Herbst-Winterzeit. Und das ist dann geil, das auch, habe ich auch, glaube ich, schon mal irgendwo in einem anderen Podcast gesagt, wahrscheinlich bei Malik, das ist das Coole an dem Job, dass man wirklich an einem Nachmittag sich über Jahre ein Gehalt verschaffen kann, ne, sozusagen.
Saison ist, wieder sich lohnt, sozusagen.
Ja, nee, also man failt wirklich oft. Also ich mache wirklich, ich glaube, 70% Sachen, die ich mache, enden mit Danke, nein. Ist so.
Ach so, okay.
Ja, also die Frustrationsschwelle muss man überwinden können, dass das einfach so ist, weil es viele gute Leute gibt, viele Entscheider. Am Ende hat irgendwer schlecht geschissen in der Werbeagentur, und dann ist es halt so.
Also du hast viel mehr Output quasi als das, was wirklich veröffentlicht und funktioniert.
Ja, auf jeden Fall, genau.
Also nächstes Mal, wenn ich jetzt McDonald's sehe, dann muss ich...
Im Moment nicht, das war irgendwie eine Kampagne. Das war auch ein Song, den hatte ich auch zusammen mit Herr Kaschke gemacht, einer von dem Songwriter-Team mit für Christina Stürmer und so. Rolling Thunder heißt die Nummer, und das fand ich irgendwie geil und haben die es da draufgeklebt auf den Spot. Also, auch so ein Ding.
Wir müssen jetzt nicht alle zu McDonald's laufen.
Nein, bitte
aktuell, nicht Burger King. Aktuell bringt es Tom nichts.
Genau. Nee, überhaupt nicht. Nee.
Es gibt ja auch andere große Fastfood-Ketten wie Burger King oder
KFC. Müsst ihr das sagen, ja, ne?
Ja, wir wollen ja hier nicht Schleichwerbung.
Genau.
Nein, bitte
machen,
nicht.
Weißt du. Hast du irgendwas, wofür wir aktuell Schleichwerbung machen können? Also,
irgendwas, was ich gerade mache und tue und so.
Ja, was ist denn gerade dein aktuelles Ding? Also schreibst du gerade für jemanden? Darfst du das überhaupt verraten? Darf man das sagen überhaupt, wenn...
Die Situation,
nicht, dass du jetzt Ärger kriegst.
Ach so, nein, also eigentlich darf man das schon sagen, vor allem wenn man es dann getan hat und das irgendwo auch,
dann auch
steht und so, ist das kein Problem. Es gibt ein paar Künstler, die da nicht so offen mit umgehen. Für einen von denen probiere ich gerade zu schreiben.
Ja, Max Giesinger zum Beispiel, der schreibt ja bekanntermaßen mit einem guten Kumpel von ihm.
So ist es. Und nur der
Max, der schreibt das alles und hat einen Kumpel, der guckt nochmal drüber.
Aber Max Giesinger, ich muss euch sagen, der hat so lange für die Scheiße gestruggelt, das ist so, ich fand das richtig... Ja, ich meine, am Ende fand ich es dann auch lustig. So. Und er ist ja auch cool damit umgegangen, aber ich kenne ihn auch schon, als er nicht erfolgreich war. Da war er noch bei Warner, und dann hat er mich mal angerufen und dann haben wir zusammen Texte korrigiert und so für ein Album davor.
Du bist der berühmte Kumpel, der auch mal über die Texte rüberguckt.
Ich wäre gerne der Kumpel gewesen zu diesem nächsten Album mit 80 Millionen, was dann so durch die Decke gegangen ist. Und der
wo
Typ
das,
hat,
wo das drei oder vier Kumpels waren dann.
Das waren 3 oder 4 Kumpels, aber das ist einfach, so läuft das einfach.
Das war
einfach.
Eine Künstler-WG.
Das ist, ganz ehrlich, das läuft einfach so. Ihr müsst euch vorstellen, das ist ja auch wirklich klar, das Harte an dem Job, an diesem Songwriting-Job. Ich arbeite jeden Tag gegen die komplette Welt an. Also es ist wirklich so. Mein Level muss so hoch sein wie die ganze Welt. Also oder so ein Hundertstel davon. Also nee, stimmt auch nicht. Also wenn ich in den Top 100 stattfinden will, ne, muss ich irgendwie so ungefähr so gut sein, so wie
ja klar, wenn man jetzt einen großen Artist hat und man sagt, wir machen jetzt hier, ich sag mal, machen wir mal extrem und international, das neue Rihanna-Album wird gemacht.
Genau, also das
dann,
ist
Dann setzen sich dann natürlich Leute hin und sagen, okay, wir brauchen jetzt irgendwie 12 Songs und dann fragen sie ihre Songwriter an oder machen ein Songwriter-Camp und überhaupt in diese Auswahl zu kommen, dass die sich fragen, ist ja schon mal ein Riesenkonkurrenzkampf.
Genau.
Und deswegen dann weiß ich nicht, wie viele Songs da eingereicht werden. Wahrscheinlich haben die da 100 Songs liegen oder so. Und dann einer von den 12 Songs zu sein, dann kannst du aber auch mal einen Shampoos aufmachen.
Ja, auf jeden Fall. Also das ist auch so ein endlos langes Thema, weil warum ist das eigentlich so, dass Songs alle so sein müssen, wie sie sind? Ja, es liegt am Formatradio. Und da als One-Man-Show, als Künstler alleine, immer zu sagen, ich schreibe jetzt mal ein Lied und dann wird schon ein Radio spielen, das ist total blauäugig. Natürlich musst du in Deutschland als deutschsprachiger Künstler, musst du die besten Songwriter dir ranholen, wenn du ansatzweise die Chance haben willst, gespielt zu werden. Mhm. Und das nimmt auch leider ab im Radio, was mir auch gerade ein bisschen Gedanken macht, so als vornehmlich Deutsch-Texter. Dass ich glaube, in 2018 waren in den Top 100 Airplay-Charts noch 3 deutschsprachige Songs und das ist halt echt wenig. Also das war mal viel mehr. Ne, es war auch so 2010, 2012 war das alles noch viel geiler. Und da geht gerade so ein bisschen die Angst um unter den Deutschtextern auch.
Ja, es ist ja so, dass tatsächlich die, wie so Songs sind, sich tatsächlich immer nach dem Medium richten, wie du eben gesagt hast. Ne? Also aktuell ist es noch so, dass viele Sachen so sind, weil Radio so war. Früher hatten ja Songs eine bestimmte Länge, weil irgendwie die Single-Vinyl eine bestimmte Länge hatte. Also manchmal auch einfach so technische Gründe und wahrscheinlich ist jetzt der Punkt, wo einfach auch Deutsch-Pop, sage ich mal, sich noch mehr an Streaming gewöhnen muss. Ne? Also wo, das ist ja immer so dieses Thema, dass eben diese Rap- und Trap-Sachen so sehr schon teilweise auf Streaming ausgerichtet sind. Also die Songs klingen alle gleich, sind teilweise unter einer Minute lang und so. Dass da vielleicht, ja, um da mitzuhalten, dass man da eben auch Sachen anpassen muss. Aber das ist natürlich jetzt allgemein, glaube ich, eine große Umstellung für die Musikindustrie.
Ja, komplett. Also die Radios werden sich ja auch jetzt nicht mehr lange so halten können, wie sie das gerade tun.
Ist ja auch nicht mehr so relevant,
Nee, also noch ist es relevant, weil Audioradios noch nicht Spotify können, also nicht alle.
Weil Airplay und Co. noch nicht so weit.
Ja, genau, aber es wird jetzt sehr, sehr schnell gehen, glaube ich, dass das Radio...
Ja, also bei mir ist es auch so, ich höre Radio und CD bei mir im Auto, weil ich habe noch so ein altes Radio. Und ich werde das dieses Jahr, werde ich mir da so ein Sony Airplay-fähiges Ding reinbauen. Und ab dem Moment werde ich da Apple Music drauf hören.
Es gibt aber auch noch andere gute Radios.
Und vielleicht auch mal Radio. Panasonic. Also ich höre ja gern Deutschlandfunk, deswegen fällt auch Radio. Aber tatsächlich, klar, dann bin ich auch weitestgehend raus aus dem CD- und Radiomarkt, sage ich mal. Weil das verändert natürlich den Konsum sehr und dann muss sich eben das Angebot auch wahrscheinlich anpassen.
Das Zusammenspiel zwischen Radio und Plattenfirmen war ja eigentlich schon immer relativ groß. Wir hatten ja mal den Onni Schlebusch in einer der ersten Folgen und der ist Radiomoderator. Und der hat mir das mal erzählt, wie das funktioniert, dass die halt echt quasi vorgeschrieben bekommen, was zu spielen ist und wie oft das zu spielen ist. Und ich glaube, da gibt es schon immer noch diese, ja, die Plattenfirmen, die großen, die dann sagen, pass mal auf, wir wollen, dass das in dem Medium Radio so und so noch stattfindet und funktionieren kann. Ne? Und da braucht man so eine Songwriter wie dich noch. Da, ne? Aber das, wie ich schon gesagt habe, das wird irgendwann von Spotify und Co. abgelöst werden.
Genau, aber es ist auch nicht so, dass die Plattenfirmen den Radios das diktieren können. Also das ist nicht so.
Das ist wahrscheinlich so ein Geben und Nehmen, ne?
Also eigentlich nicht. Eigentlich ist es nur ein Geben von den Plattenfirmen im Grunde. Also jeder betet halt, dass die Nummer da stattfindet. Dann kann man so Dinge machen wie: Pass auf, wir haben jetzt ja den und den Künstler. Wenn ihr die Nummer jetzt mal irgendwie spielt und die auf eine Liste setzt, dann wird der Künstler bei euch auf dem Radiofestival irgendwie spielen, was ihr im Sommer macht oder so. Ne? Aber ansonsten.
Gut, und ich kann mir vorstellen, dass man sagt, wenn man jetzt einen richtig großen Act hat, wo klar ist, dass die Radios den auch wollen, sage ich mal. Und vielleicht auch wollen, dass der irgendwie so ein ID-Ding macht, wo der sagt, hey, hier ist Tom Albrecht, ihr hört gerade Radio X. Dass sie dann vielleicht auch mal sagen, okay, kriegt irgendwie ein Special und die kommen ins Interview, irgendwie die große Band X und dann müsst ihr vielleicht aber auch mal was mit kleinen, also mittelgroßer Künstler Y machen oder irgendwie solche Deals, ne?
Ja, die gibt's schon. So aber grundsätzlich ist die, ist da, das Radio hat die Macht komplett. Und ja, das ist halt schade, dass das Radio
also
dann
so das
ist.
Also wenn das Radio in Anführungszeichen keine Lust auf irgendeinen Song hat oder auf irgendeinen Künstler, dann klappt das, dann findet der eben auch nicht statt. Da kann die Plattenfirma so viel weinen, wie sie.
Genau, genau.
Wie sie will.
Jetzt ist noch die berühmt-berüchtigte Frage noch offen, Johnny.
Ja, jetzt hast du irgendwie den Großteil deines Lebens mehr oder weniger der Musik geopfert, der Musik und der Katze. jetzt ist natürlich immer die Frage, wir haben ja schon rausgefunden, wie das angefangen hat oder warum du mit Musik angefangen hast, aber jetzt ist die große Frage, was meinst du, warum machst du das mit Musik, warum hast du nichts Vernünftiges gelernt und irgendwie...
Warum bist du kein Banker?
Warum bist du kein Handwerker oder Banker oder so?
Zu dumm, einfach zu dumm.
Ach so.
Ja.
Okay.
Nee, das ist so, ja, wie ist das denn so? Das ist immer so eine Suche nach irgendwas und man freut sich immer so, wenn man da was gefunden hat, was irgendwie besonders ist. So, es gab Zeiten, da habe ich mich auch mal kurz, habe ich versucht mir vorzustellen, wie das ist, so einen normalen Job zu machen. Es hat sich auch, also einen in Anführungsstrichen normalen Job, was ist der normale Job? Sagen wir mal, irgendwo an der Kasse arbeiten oder Pizza ausliefern oder ich weiß es nicht. Und es hat sich so ganz gut angefühlt, weil... ja, ich habe das die ganze Zeit auf dem Schirm, so, ne? Also mein seelischer Zustand ist komplett abhängig davon, wie ich im Job performe. Also wenn jetzt ein gutes Feedback auf den Song kommt, dann ist das erstmal gut, aber wenn, es kann auch nur ein Mix sein, den ich mache und dann klingt der im Auto scheiße und ich dachte, ich hätte eigentlich gerade irgendwie das Beste abgeliefert, was man machen kann und dann klingt das nicht gut, dann ist die Laune einfach scheiße, so bei mir.
Ja.
Und das ist ganz schwer, dagegen anzukommen. Trotzdem sind es dann wahrscheinlich doch wieder diese tollen Momente, wo man sich selber übertroffen hat oder manchmal ist Songschreiben ja auch nur wie ein Puzzle zusammenpuzzeln. Man weiß ja eigentlich, wie das Bild am Ende aussehen muss, also auch was so die Themen sind, die man am besten bedient. Es geht eigentlich immer um Liebe, Freundschaft oder Abschied oder wir leben den Moment halt, ne, so das Ding. Dann kriegt man zwischendurch kurz das Gefühl, man hätte es jetzt schon, also das Gros der Songwriter hätte es schon auf jede erdenkliche Art und Weise gesagt, aber plötzlich kommt man dann doch irgendwie auf die eine Zeile, die es nochmal anders verpackt irgendwie und auf eine neue Art und Weise beleuchtet. Das sind so Sachen, ich weiß nicht, warum macht ihr das denn?
Keine Gegenfragen erlaubt.
Achso, sorry.
Ich glaube, wir haben in der Nullnummer da auch drüber geredet und ich habe immer so das Gefühl, ich habe irgendwann angefangen mit Musik machen und ich kann dann auch nicht aufhören.
Kann ich aufhören, ja.
Also so gefühlt, selbst wenn es jetzt meine Band nicht mehr geben würde, früher oder später würde ich wieder was machen. Also es ist für mich tatsächlich so ein Gefühl von, ja, also irgendwie muss man das dann machen, wenn man, also ich bin ja auch Texter und irgendwie will ich Songs schreiben.
Da muss was raus, ne?
Irgendwie muss da was raus. Irgendwie versuche ich da auch so ein gewisses Gefühl zu beschreiben mit Text und Musik. Und ich bin immer so oft so ein bisschen auf der Suche nach diesem perfekten Song. Und ich schreibe ja selbst gar nicht die Musik. Ich versuche da ja mit anderen zusammen das dann irgendwie hinzukriegen. Aber ich versuche so ein ganz bestimmtes Gefühl eigentlich zu beschreiben und also mit Wörtern und mit Lyrik. Und das ist mir noch nicht gelungen.
Aber man ist
das Gefühl, ich bin damit nicht fertig.
Ja,
genau,
ist man
das,
nie, glaube ich.
Genau, davon gehe ich auch selbst aus, dass ich an dem Punkt nie sein werde, weil wenn ich in 2 Jahren dann irgendwie einen Text schreibe, der vielleicht das beschreibt, wo ich jetzt glaube, wo ich hin will, dann stimmt das schon wieder nicht. Also ich glaube, es ist eben so ein ewiger Kreis und so anstrengend das manchmal auch ist oder auch wenn man Rückschläge hat und so, muss ich sagen, ich könnte nicht aufhören.
Analysiert ihr denn die Songs, die ihr geschrieben habt, manchmal so ein bisschen von außen? Oder kennt ihr so die klassischen Fehler, die ihr macht? Weil ich kenne die auch, aber ich laufe immer wieder in die gleiche Falle. So.
Also Fehler, die bei dem Songwriting bei uns jetzt drin sind meistens eher so Sachen. Also das, was in den Songs passiert, das ist schon alles, wir haben da eigentlich schon über alles nachgedacht. Aber es gibt dann manchmal doch so Sachen, wo man denkt, wenn man mehr Zeit gehabt hätte, hätte man auf was Besseres kommen können. Oder
okay.
So, ne? Also es ist tatsächlich, wir arbeiten da sehr, sehr viel dran und aber irgendwie, ja, so ein letzter Schliff ist dann manchmal eher so eine Sache von, okay, ich weiß genau, wie es war, mussten den Song dann fertig haben. Und ich analysiere aber auch tatsächlich, was ich textlich mache und was die Mechanismen sind und was so die Tropes sind, die ich benutze. So, also es gibt da so die Kniffe und Sachen, die ich aber intuitiv mache und da weiß ich weitestgehend auch, welche das so sind, wie ich eigentlich schreibe. Finde ich aber auch immer interessant. Also das kann man bei allen analysieren sozusagen.
Ja, bei mir ist es wirklich das Problem, was aber auch gleichzeitig, also ich habe das deutsche Texten ja durchs Rappen gelernt eigentlich. Mhm. Aber im Rap kommen mir wesentlich mehr Worte in kürzerer Zeit vor als im Pop zum Beispiel. Und ich habe das Problem, dass ich immer die Melodie dem Text beuge, praktisch. Also
du fängst immer mit dem Text an sozusagen.
Meistens fange ich mit dem Playback an, dass ich irgendwas produziere oder so und dann texte ich da drauf und dann fällt es mir wirklich schwer, es so einfach zu halten, wie es eigentlich sein muss und die Melodie ein bisschen das Ding, den Job machen zu lassen und jetzt nicht, ach guck mal geil, es haben sich 5 Sachen gereimt in 3 Sekunden.
Naja, und wenn du sozusagen 16 Zeilen geschrieben hast, fällt es dir dann quasi schwer, die runterzukochen.
Komplett, weil die ja in sich total stimmig sind. Ja, genau. Ja. Ja.
Das kenne ich aber auch aus dem Studio, wenn wir irgendwie einen Song dann da fertig machen und dann unser Produzent so, Alex Henke, den wir hier auch in der Sendung hatten, irgendwie so relativ last minute, also während wir aufnehmen, dann irgendwie meint, ja, ist eigentlich schon ganz cool, aber Johnny, mach doch, ich glaube, es ist besser, wenn du da eine Zeile weniger machst oder mach doch die Zeile halb so lang. Also und so solche Sachen, wo ich dann auch manchmal wirklich an dem Punkt war, wo ich zwar dann auch verstehe, dass es dann irgendwie cooler ist und für den Song besser, aber auch manchmal gesagt habe, oh Mann, irgendwie, ich habe hier doch Sachen geschrieben, die bedeuten ja auch was.
Ja.
Also ich habe ja nicht zufällig irgendwelche Wörter auf den Zettel gekritzelt. Irgendwie so, oh cool, jetzt habe ich nur noch halb so viel Zeit für die Zeile. Jetzt müssen da irgendwie 3-4 Wörter raus. Ja, das sind genauso Momente, die dann auch manchmal im Studio frustrierend sind. Aber am Ende war es immer für den Song cooler. Und das hatten wir ja vorhin auch. Manchmal muss man dann auch hart bleiben und sagen, das muss man dann auch erstmal lernen. Das ist aber auch ein paar Mal dann passiert, wo ich dann gesagt habe, nee, das bleibt jetzt so.
Hm.
Das Wort muss jetzt hier irgendwie sein. Und wenn wir das kürzen, dann funktioniert es, macht es einfach. Dann ist der Sinn zu sehr verändert. So.
Ja.
Was Johnny an einer der ersten Folgen oder vielleicht sogar bei der Nullnummer gesagt hat, war, dass es einfach dieser Traum ist, seine CD im Handel zu finden oder zu sehen, dass es die bei Mediamarkt oder Saturn oder EP, es gibt ja noch viele große andere Kaufhäuser, wo man sowas kaufen kann, wenn man die da so physisch in der Hand hat. Ist es bei dir auch so, wenn du jetzt zum Beispiel durch den Saturn läufst, durch die CD-Abteilung, so eine große, und du siehst CDs von Künstlern, wo du weißt, da ist ein Song von dir drauf, freust du dich darüber und denkst, ach geil, guck mal hier, die neue Christina Stürmer-Platte, da habe ich 4 Songs von gemacht.
Ja.
Und zeigst es vielleicht noch deinen Kollegen so, hey, guck mal hier, das ist mein Song.
Schon, ja, also doch, das sind auch so, eigentlich beantwortet das auch die Frage, warum man das macht. Also das ist schon so, das sind so diese kleinen heroischen Momente, gar nicht, weil man dann jetzt so sich plötzlich für was Besseres hält, sondern weil man das Gefühl hat, das ist irgendwie relevant, was man da getan hat. Also es hat irgendwie auch einen Sinn gehabt, weil da laufen dann plötzlich Leute rum und dann nimmt vielleicht sogar einer nimmt das so und kauft das und dann ist das plötzlich das Lied auf deren Hochzeit oder irgendwas, weißt du? So, das hat mein Verleger auch mal zu mir gesagt in den Zeiten, wo ich dachte so, ja, Musik machen ist das überhaupt? Da hat er auch gesagt, also wir verdienen ja auch Geld damit und so und das macht aber, der Bäcker verdient auch Geld mit seinen Sachen und so, aber was wir hier tun, hat auch wirklich teilweise einen höheren Sinn, weil wir auch wirklich Leuten mit den Sachen, die wir tun oder den Songs schon auch Kraft gegeben haben oder so. Ne? Ich habe dann auch auf Konzerten, bei Solo zum Beispiel, kamen dann auch Leute, ja, 7 Milliarden war halt unsere Single, ist halt jetzt der Song auf unserer Hochzeit, ist unser Song und solche Sachen. Ne? Mhm. Und das bleibt auch ewig. Und das ist schon, ist dann nicht so, dass man nur so ein paar Töne da zusammenkloppt und einen Text irgendwie schreibt und dann.
Und ist auch doch was Spezielleres, Besondereres, als, wie du sagst, jetzt ein Brötchen verkauft zu haben oder ein tolles Brot gebacken zu haben. Also
ich weiß nicht, das habe ich noch nicht gemacht, aber für mich ist das was Besonderes dann.
Man sagt ja so ein bisschen, dass der Grund, dass der Mensch überhaupt Kunst macht, eigentlich ist, dass er unsterblich sein will, also das, was übrig bleibt, so.
Ja.
Das hängt vielleicht auch so ein bisschen damit zusammen. Und wenn man dann eben auch das Leben von anderen Menschen sozusagen dadurch beeinflusst hat, ist das sicherlich, fühlt sich das nach mehr an, als es im Prozess erstmal ist.
Genau. Oder auch wenn Leute zu einem kommen und sagen, ich habe wegen dir angefangen zu singen oder Musik zu machen, zu kiffen. Genau. Heroin, du hast mal was erwähnt, jetzt mache ich das auch.
Geiles Zeug.
Ja, nee, kein Witz, weil man hat auch selber seine Vorbilder gehabt. Bei mir war es eben Smudo und die fand das, warum ich irgendwie richtig angefangen habe zu texten und so. Und ich bin ja, man lernt ja so Leute kennen, ihr habt das ja auch schon gehabt, wahrscheinlich dann auf Wacken und dann rennt einer vorbei, den du einfach kennst. So, ne? Also den man kennt, eine Berühmtheit, und mich schockt das halt nicht mehr groß. Aber es gibt einfach Leute, Und das sind einfach die Fanta-Vier. Wenn ich die treffe, dann erstarre ich einfach, dann bin ich völlig tot um. So. Weil das einfach, das sind meine Heroes. So, die haben mich dazu gebracht, ne, Musik zu
machen.
Also
ich bin einmal fast umgefallen. Und zwar, als ich von Smudo fast überfahren wurde mit dem Fahrrad.
Das ist ein Witz.
Ja, wirklich. Da bin ich fast umgefallen. Ja, ich glaube, ich hatte Kopfhörer drin. Ich war auch ein bisschen abgelenkt. Und dann merke ich, dass so ein Fahrrad auf mich zukommt und gucke hoch und da sitzt das Smudo und ich war verhältnismäßig verwirrt. Normalerweise ist Jan jetzt dran, eine Promi-Anekdote zu erzählen, wenn unser Gast was über einen Promi sagt. Aber dieses Mal bin ich es.
Ja. Ich kann aber auch.
Und zwar,
die ist auch echt gut.
Ich wurde mal fast mit dem Fahrrad von Smudo über den Haufen gefahren.
Also war er im Fahrrad oder was?
Er war auf dem Fahrrad, ja.
Und du warst zu Fuß einfach?
Ich war zu Fuß und guck quasi hoch und also es war jetzt, das klingt jetzt dramatischer als es ist. Es war jetzt nicht super gefährlich, so ich musste nicht mit einem Hechtsprung ausweichen, aber ich war halt so halb auf dem Fahrradweg und musste dann so einen Schritt zur Seite und war halt irgendwie vorher abgelenkt und weil es war halt doppelt verwirrend, nicht nur, weil ich im letzten Moment sozusagen dem Fahrrad halb ausgewichen bin, sondern auch noch, weil ich gesehen habe, dass es Smudo war.
Ich wurde nochmal von Smudo ganz hart ignoriert. Also er kam mir so entgegen und ich habe dann gesehen, oh, das ist Smudo. Und dann hat er gesehen, oh, er hat mich erkannt, er weiß, ich bin Smudo. Und hat er ganz ruckartig und verschämt in die andere Richtung geblickt, so in den Himmel, so.
Ja, der wurde einfach, in seinem Leben zu oft von Typen genau wie dir
blöd
angelabert.
Ja. Und ich dachte so, ja, keine Panik, ich spreche dich schon nicht an, Herr Smudo. Und da war im Endeffekt auch ziemlich froh drüber, weil das passiert dem, glaube ich, jeden Tag zu häufig.
Ja, ich glaube, da kann man sich auch, glaube ich, als Normalsterblicher so schwer reinversetzen, wie das ist, so bekannt zu sein.
Ja, wenn dich wirklich fast jeder erkennt, sozusagen.
Ja, weil es gibt über jeden Promi gibt es diese Geschichte oder findest immer ganz schnell einen, der sagt, von dem habe ich gehört, ultra arrogant, mega Arschloch.
Ja,
weil sich immer nur die Geschichten erzählt werden, wenn er einmal von 100 Mal unfreundlich war, weil er einen Scheißtag hatte, erzählt man sich halt die Geschichte und nicht die 99 Mal, wo er super nice war.
Ja, klar. Ja,
aber also, Johnny, hat er sich denn entschuldigt, als er dich umgefahren hat, oder hat er dich angepöbelt?
Nee, das ist einfach vorbeigefahren. Aber ich, also, wie gesagt, es war.
Du konntest ja auch nicht hören, du hattest ja Kopfhörer.
Ich hatte auch Kopfhörer. Ja. Wir haben nicht kommuniziert.
Er hat dann gesagt, ich bin zu geil für diese Welt und ist weitergefahren.
Ja.
Genau,
ja.
Er hat noch kurz, ich bin der Picknicker.
Ja. Und nee, das war aber nicht Smudo.
Ach, das war nicht Smudo.
Das hast du wahrscheinlich falsch gehört,
andere,
wegen
ne?
den Kopfhörern.
Das habe ich wegen den Kopfhörern falsch gesagt. Ich habe mich nur gefragt, ist das der da? Und,
der
auf dem Fahrrad fährt.
Und er sagt, ich bin Smudo, got it going on. Ja. So war es, genau so war es.
Ja,
also da
genau
sagen,
so ist es
das
passiert.
Nicht stimmt, das klingt sehr glaubwürdig alles.
Irgendwann werde ich Smudo finden und er wird sich nicht erinnern.
Pass auf, wir laden ihn einfach hier in den Podcast ein und dann werden wir konfrontieren.
Ich hab da noch eine kleine Anekdote, jetzt wo wir zum Ende kommen. Weil wie gesagt, ich gehe davon aus, dass Smudo sich nicht daran erinnert, wie der mal an irgendwem mit dem Fahrrad vorbeigefahren ist. Aber mein ehemaliger Chef, der Daniel, der hat früher in Hamburg in einem Getränkemarkt gearbeitet. Und zwar mit Jan Delay zusammen.
Ach nee.
Jan Delay damals noch. Ich
muss doch jetzt schon auf die Zunge beißen, dass ich lache.
Ich glaube, da gab es Beginner noch nicht mal. Also es ist wirklich länger her. Oder vielleicht hat Jan Delay da auch schon irgendwie ein bisschen gerappt. Aber er musste jedenfalls noch in einem Getränkeladen arbeiten. Und Jahre später, also wirklich 20 Jahre später oder so, sind die sich wieder begegnet und Jan Delay hat geleugnet, jemals im Getränkemarkt gearbeitet zu haben. Mhm. Und wie mein Chef Daniel halt auch gesagt hat, es ist ja nicht so, dass man den verwechselt. Also
schwierig.
Jan Delay sieht aus wie Jan Delay, der klingt wie Jan Delay, also jau, jau.
Absolut
Wodka. Die Fanta haben wir heute nicht hier, aber ich kann auch Cola anbieten.
Also das ist dann auch ganz witzig, wenn man dann so berühmt geworden ist und nee, im Getränkemarkt habe ich nie gearbeitet.
Ich kenne jemanden, der war mit Jan Delay in der Berufsschule. Und
der war nie in der Berufsschule.
Doch, der ist Zimmermann.
Er hat nie als Zimmermann gearbeitet, wird er bestimmt auch leugnen.
Ja,
irgendwann
er hatte keine Zeit, weil er die Paletten für den Getränkemarkt zusammenklöppeln musste.
Wir werden irgendwann Jan Delay hier im Interview dazu befragen. Tom, du weißt nichts Näheres, oder?
Mit dir angeht, keine Ahnung, weiß ich nicht, ich kenne ihn
Tom wurde
nicht.
Zum Stillschweigen verpflichtet.
Ja, genau.
Von Universe.
Heißt die
was?
Ja.
Das war sehr stilig gerade.
Ich habe ja auch so ein bisschen den Hang zum Nasalen.
Wenn der Robel rollt.
Kann ich den ganz gut.
Ich muss euch leider was ganz Trauriges erzählen. Also nicht nur, dass wir jetzt zum Ende kommen, wir können auch jetzt leider kein Foto machen für Instagram.
Das ist eigentlich das Traurigste. Das echt, wir machen ein Foto zu zweit und montieren wir dich da rein.
Ja, das geht, das machen wir. Oh ja, das machen wir.
Okay. Und behaupten auf Instagram, dass es echt wäre.
Genau, weil ihr könnt uns nämlich auch auf Instagram folgen und liken und anschreiben. Ich habe super nette Direct Mails bekommen über die letzten Folgen. Nochmal vielen Dank dafür. Das war Honig für meine Augen. Und ja, also gerne weiter schreiben. Ihr könnt uns finden auf bandleben.de oder überall, wo man Podcast empfangen kann, hören kann. Und wir verlinken euch den Tom, quasi was der so gemacht hat, was relevant ist.
Genau, wir suchen da mal was raus. Das kommt in die Shownotes unter dieser Folge.
Genau.
Und auf www.bandleben.de findet ihr dementsprechend nicht nur den großen Abonnieren-Button, da gibt es auch ein Kontaktformular. Das könnt ihr auch gerne benutzen für Feedback oder auch, wenn ihr gerne auch mal in die Sendung wollt, wenn ihr Musik macht.
Genau, Jan Delay und Smoodo.
Wenn Jan Delay und Smoodo sich melden wollen oder Bela B., dann schreibt uns gerne darüber eine E-Mail. Wir haben da auch schon tatsächlich vor kurzem eine Bewerbung bekommen, die wir auch irgendwann hin erfüllen werden.
Hä, wieso? Johnny, wir wollten nach Blümchen absagen, wie gesagt.
Ja, aber die gibt so viel Geld.
Die ist voll scheiße, habe ich gehört.
Die ist groß, habe ich gehört.
Ja, und genau, bei Instagram findet ihr uns. Tom, hast du noch ein letztes Wort?
Ein letztes Wort? Was mir noch gerade spontan einfällt, ich hatte euch ja mal ein Foto geschickt von mir, weil ihr das ja immer schön macht mit den Bildern, und da steht aber gar nicht drunter, von wem es ist. Das hat gemacht Christoph Kösslin aus
Berlin. Christoph.
Oder ich, also ein ganz toller Fotograf, weiß ich nicht, fällt mir gerade so ein, kann man ja mal sagen.
Ja, super.
Ich habe noch eine letzte Frage an dich, und zwar, wenn du mit Christina Stürmer auf Tour warst und mit Pur, gibt es da im Backstage-Bereich die richtigen Snicker und Mars, oder gibt es da auch die günstigen Varianten von Rewe und Aldi?
Also, habt ihr nicht Bandleben gehört? Es gibt immer die billigen. Immer.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.